Ja, jetzt bin ich mal gespannt zu sehen, weshalb ihr denkt, Gott heilt. Jeden Moment werden wir dann das Ergebnis hier eingeblendet sehen. Also, die Mehrzahl von euch, von uns denkt, weil er uns Menschen liebt, 47,4, es läuft noch weiter, weil seine Herrlichkeit und Macht zeigen will, weil er sich von unseren Gebeten bewegen lässt, weil er es versprochen hat. Ich glaube, alle diese vier Antworten sind ja richtig. Gott heilt, weil er uns Menschen liebt. Das ist so. Dadurch wird ja seine Macht und Herrlichkeit offenbart. Und weil er uns liebt, hält er ja auch, was er versprochen hat. Und weil er uns liebt, lässt er sich von unseren Gebeten bewegen. Nun verlassen wir die Umfrage und kommen zu einer Geschichte, die wir vor 14 Tagen schon gehört haben. Es ist die gleiche Geschichte, über die Dan vor 14 Tagen gepredigt hat. Und in der Geschichte kommt noch ein anderer Grund vor, der hier in der Umfrage nicht da ist, weshalb Gott heilt. Ich lese sie euch noch einmal vor, obwohl ihr sie natürlich noch voll gegenwärtig habt. Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: Sieh uns an! Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Und sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Und sie beginnt mit einer guten Gewohnheit. Es ist ja oft so, dass Außergewöhnliches in guten Gewohnheiten seinen Ursprung hat. Es war die Zeit, in der man im Tempel betete. Also gingen Johannes und Petrus in den Tempel. Sie gingen einer guten Tradition nach. Also Traditionen sind gar nicht immer nur schlecht. Ebenfalls wie gewohnt sitzt der Bettler, der Gelähmte, an der Tür und er bettelt. Und mit diesem Satz sind wir schon mitten im Thema. Denn in diesem Satz kommen 2 der 3 großen Säulen jüdischer Geistlichkeit und Spiritualität zum Tragen. Gebet und Werke der Barmherzigkeit. Die Buße, die kommt dann später hinten in der Geschichte, als es dann zum Konflikt kommt. Regelmäßiges Beten und regelmäßig gute Werke tun, also hier waren es Spenden geben, das sind zwei der drei zentralen und tragenden Säulen jüdischer Gerechtigkeit. Und dann muss man wissen, im Judentum sind Almosen, die man gibt, nicht einfach so, dem gebe ich auch noch was, dass er auch noch was etwas hat. So eine milde Gabe, die man gnädigerweise einer bedürftigen Person zukommen lässt. Nein, es sind Werke der Gerechtigkeit. Sie dienen in einer Gesellschaft, in der materielle Güter, aber auch Gesundheit ungleich verteilt sind, dienen diese guten Werke dazu da, dass mindestens in einem kleinen Bereich wieder Gerechtigkeit hergestellt wird. Also nicht einfach so, ja, das ist ein großzügiger Typ, der gibt etwas, sondern nein, man weiß, Gesundheit und materielle Güter sind ungleich verteilt. Ergo ist es Teil der Gerechtigkeit, dass wir für einen Ausgleich sorgen. Und das Ziel dieser Werke der Gerechtigkeit ist immer, dass die Person so viel hat, dass sie weitergeben kann. Und dass sie dadurch am Ende auf eigenen Beinen stehen kann, sprich in Eigenverantwortung ihr Leben gestalten kann. Wir haben ja dann heute noch Gib und Nimm Kollekte. Es geht also in dieser Geschichte um den Kern jüdischer Gerechtigkeit. Denn man weiß, vieles ist eben nicht gerecht. Und jetzt gehen wir einmal Schritt für Schritt durch diese Geschichte. Wie alles beginnt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Petrus und Johannes an diesem Bettler vorbeilaufen. Aber diesmal ist es anders. Und Dan hat uns ja vor zwei Wochen in ganz schöner Art und Weise gezeigt, wie alles mit der Achtsamkeit beginnt. Der Bettler sieht, wie Petrus und Johannes in den Tempel laufen und beten gehen wollen und deshalb bittet er sie um Geld. Denn es geht im Judentum nicht, dass man betet, ohne soziale Verantwortung zu übernehmen und für Gerechtigkeit zu suchen. Ja, es gilt sogar die Maxime, man unterbricht das Gebet, um sich für die Gerechtigkeit einzusetzen. Und genau das machen ja Petrus und Johannes. Sie halten an und sehen diesen Mann. Das ist ja übrigens auch die Pointe beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter, oder? Da war ja ein Levit und da war ein Schriftgelehrter und die sahen einen in Not und sie waren zu sehr mit ihrer eigenen persönlichen Reinheit beschäftigt und ließen sich nicht unterbrechen. Obwohl einer ihre Hilfe nötig gehabt hätte. Also ihnen war ihre persönliche Reinheit wichtiger als die Not des anderen. Und das kritisiert ja dann Jesus. Nicht so Petrus und Johannes. Sie sehen den Mann und mit Recht erwartet er etwas von ihnen. Und dann ist ein interessanter Satz, ist euch das auch aufgefallen? Es heißt ja, sie liefen vorbei, er sah sie und dann sagt Petrus zu ihm, schau uns an, schau uns in die Augen. Ich weiß nicht, vielleicht hat dieser Bettler, saß da und hat vielleicht nur aus Scham heraus Füße gesehen, die vorbeiliefen. Und wusste, diese Füße bewegen sich Richtung Tempel, die gehen zum Beten, die müssen mir etwas geben. Und jetzt stellt Petrus einen Augenkontakt her. Schau uns an. Wir schauen einander in die Augen. Und der Bettler schaut auf und die Erwartung steigt, dass er nun etwas erhält. Wow, die sprechen mich an. Oh, da gibt's was Großes. Petrus wendet sich nun frei und offen an den Gelähmten und er geht davon aus, dass er ihm etwas zu geben hat. Er weiß aber auch, was er nicht kann, was er nicht hat. Er kennt seine Grenzen. Er weiß, was ihm fehlt. Und da habe ich mich ertappt. Manchmal weiß ich so genau, was mir fehlt, was ich nicht geben kann, was ich nicht kann, dass ich mich gar nicht getraue, auf die Not der Menschen mich einzulassen. Ich kann ja das nicht, ich kann dies nicht, ich habe jenes nicht, das geht nicht. Nicht so Petrus. Also die ganze Heilung beginnt damit, dass zwei einer ganz guten Tradition nachgingen. Es ist einfach die Zeit zum Beten, da macht man nichts anderes. Man geht. Dann ließen sie sich unterbrechen und schauten der Not buchstäblich in die Augen. Sie haben sich nicht abgewandt, sie haben sich nicht verschlossen. Sie haben sich auf ihn eingelassen, obwohl es gab kein Budget dafür, das Geld reichte nicht, sie wussten gar nicht recht, was geben. Das gibt mir enorm Mut. Das kann ich auch, das können wir alle. Wir alle können uns gute Gewohnheiten in Sachen Geistlichkeit und Spiritualität aneignen. Das können wir. Dann ist einfach die Zeit zum Beten, dann ist die Zeit für den Gottesdienst und dann macht man das einfach. Wir alle können uns aber dann im entscheidenden Moment auch unterbrechen lassen. Das können wir. Ich kann der Not von jemandem in die Augen schauen, auch wenn ich nichts geben kann. Wisst ihr, das passiert mir dauernd. Es gibt so viel Leid. Stellt euch mal vor, in unserer Gemeinde mit vielleicht 300 Leuten. Das Gefühl, überfordert zu sein, ist der tägliche Begleiter. Das Gefühl der Ohnmacht ist der tägliche Begleiter. Was kann ich schon machen? Aber ich kann, wie Petrus und Johannes, anhalten und der Not in die Augen schauen. Auch wenn ich vielleicht nicht weiß, was ich geben kann. Das hat mir so gefallen an der Geschichte von Dan mit dem Bettler. Oder der? Er hat ja auch gemerkt, das kann ich nicht, aber sie konnten dem einen Wohnraum geben. Und dann war ja das Schöne, dass er ihnen ja am Schluss geholfen hat, ein Lokal in Wädenswil zu finden. Also der hat ja eben, das wäre dann die Pointe, er hat ja auch beigetragen. Oder ich denke an Claim. Claim kann in der Mongolei nicht alle Nöte lösen, die da sind. Aber man kann den Nöten, denen man direkt begegnet, in die Augen schauen. Man kann sich unterbrechen lassen im Alltag und man kann auf die eingehen. Ich kann nicht helfen, dass alle Menschen im CLZ Anschluss finden. Aber denen, denen ich begegne, denen kann ich helfen. Ich habe die Woche etwas, hat mir jemand erzählt, der zweimal im Gottesdienst war hier im CLZ. Und es begab sich, dass die Person zweimal neben den gleichen Leuten saß. Und nach dem zweiten Gottesdienst hat mir diese Person erzählt, dreht sich die eine Person ihr zu und fragt, willst du heute zu uns zum Mittagessen kommen? Ich kann euch sagen, was das in der Person ausgelöst hat. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Da hat jemand gesehen, sich unterbrechen lassen und einfach gefragt, willst du zum Essen kommen? Die Person hat mir gesagt, ich bin dann irgendwann am späten Nachmittag nach Hause. Weil es so spannend war. Ich kann nicht allen Migranten im Deutschkurs helfen. Aber ich kann denen, die mir begegnen, die auf meinem Weg sind, ich kann mich von ihnen unterbrechen lassen. Das können wir. Das hat mir ungemein Mut gegeben. Doch nun geht aber die Geschichte weiter. Am Anfang der Predigtserie zur Apostelgeschichte hat ja Sandra uns gesagt, dass es in der Apostelgeschichte darum geht, dass das, was Jesus angefangen hat zu tun, weitergeführt wird. Und genau das geschieht hier. Petrus hat aus sich heraus diesem Gelähmten nichts zu geben. Rein nichts. Ihm fehlen die Möglichkeiten. Also da bin ich voll bei Petrus. Und gleichzeitig ist Petrus nicht auf seine Möglichkeiten begrenzt. Nun bringt er den ins Spiel, dessen Auftrag er weiterführt. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Es ist nicht Petrus, der den Gelähmten heilt, sondern Jesus. Petrus kann niemanden heilen. Ich kann niemanden heilen. Wir können niemanden heilen. Aber wir können der Not der Menschen, den Menschen in die Augen schauen. Wir können ihnen wie Petrus die Hand entgegenstrecken und ihnen aufheilen. Heilen muss und wird dann Jesus. Und das macht er. Und es ist so schön, wie es heißt, er streckte ihm die Hand entgegen, er half ihm aufzustehen. Der hat nicht einfach gebetet und gesagt, ich habe meine Sache getan, jetzt gehe ich und jetzt, wenn du genug Glauben hast, dann geschieht es dann schon. Der Glaube wird nirgends erwähnt in der ganzen Geschichte. Spielt keine Rolle. Aber wir können einander helfen, aufzustehen und auf eigenen Füßen zu stehen. Wir können einander aufhelfen und nun schauen sie sich nicht einmal mehr nur in die Augen. Nun sind sie auf Augenhöhe miteinander. Der Gelähmte und Petrus der Apostel. Da steht er. Die hilfsbedürftige Person kann nun selber gehen. Jesus befreit diesen Menschen dazu, auf eigenen Beinen zu stehen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Oder jetzt ist er nicht mehr am Boden sitzend, zwar mit viel mehr Geld als vorher, aber immer noch am Boden. Das ist nicht Jesus. Er streckt ihm eben im Petrus die Hand entgegen. Er hilft ihm auf. Nun ist dieser Mann nicht mehr einer, den man herumträgt und dann stellt man ihn ab. Und da, wo man ihn abstellt, da bleibt er. Bis man ihn wieder aufhebt. Ist nicht mehr so. Er kann selber gehen. Und er geht selber. Und Petrus traut ihm ja auch etwas zu. Wenn er ihm die Hand entgegenstreckt, er übernimmt die Verantwortung, er hilft ihm auf, er traut ihm zu, dass er auf eigenen Beinen gehen kann. Er traut ihm etwas zu. Wenn Jesus Menschen heilt, dann werden sie befreit. Sie erhalten ihre Eigenständigkeit. Sie werden gleichwertige und gleichberechtigte Glieder in der Gemeinschaft, die auch etwas geben können. Und so wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Heilung, die Heilung hier, ist Ausdruck, dass Gott Gerechtigkeit herstellen will. Ich hatte einmal eine spannende Diskussion an einem Weiterbildungskurs an der Hochschule in Wuppertal. Und da war ein Afrikaner und da kam es zum Thema Heilung. Und da habe ich ihm gesagt, ja, in aller Schwierigkeit, die wir manchmal hier haben, ich wünschte mir, wir hätten auch mehr Heilungen. Das war der falsche Satz. Die Person starrt mich an und sagt mir, das wollt ihr nun auch noch. Ihr habt ja schon ein super funktionierendes Gesundheitswesen. Das ist der Ausdruck der Gerechtigkeit. Und da hat er mir gesagt, weißt du, mit all den vielen Heilungen, die wir haben, ist bei uns die Kindersterblichkeitsrate immer noch 10 oder 20 Mal höher als bei euch. Seid doch dankbar für das, was ihr habt und gönnt uns, dass wir immerhin noch ein paar Heilungen vielleicht mehr haben. Ich stand da wie ein begossener Pudel. Ich habe gesagt, das stimmt. Das stimmt. Es ist Ausdruck der Gerechtigkeit, wenn Gott manche heilt. Nicht immer, aber in dieser Geschichte hier. Und für uns als Gemeinde gilt, wir können niemanden heilen. Und doch können wir weiterführen, was Jesus angefangen hat zu tun, indem wir gute Gewohnheiten einüben, uns aber darin dann unterbrechen lassen und den Nöten der Leute in die Augen schauen. Das können wir. Wir können ihnen die Hand entgegenstrecken und ihnen aufhelfen. Das ist ja risikoreich, das braucht Zeit, oder? Da kann ich nicht einfach so distanziert mal ein bisschen rumbeten und dann wieder abdüsen. Ich muss mich auf die Menschen einlassen, das können wir. Und dann führen wir fort, was Jesus gemacht hat. Und er wird sie heilen. Und ich glaube, für viele ist es schon heilend, wie für diese Person, die mir das diese Woche erzählt hat, ist bereits heilend. Zu merken, ich werde wahrgenommen, ich werde gesehen. Die Person kann aus sich heraus mir vielleicht nicht helfen, aber sie wendet sich trotzdem nicht von mir ab. Sie hält die Ohnmacht aus. Das für viele schon das ist heilend. Ich habe das ja selber erlebt, als ich einmal voller Selbstzweifel war, keine Ahnung, wie und was ich tun sollte und kann. Und jemand nicht einfach an mir vorbeigegangen ist, sondern mir buchstäblich die Hand entgegengestreckt hat und mir zutraute, etwas zu tun. Das war für mich heilend. Und ich bin diesem, es war ein Mann, enorm dankbar bis heute. Ich bin ihm bis heute dankbar, ist er nicht einfach an meiner Not vorbeigegangen. Und wir wollen als Gemeinde diesen Dienst der Heilung von Jesus fortführen und weiterführen. Das Kirchencafé, das wir heute nicht haben, ist eine solche Möglichkeit. Ich lade euch nun ein, dass wir bewusst miteinander dieses Lied singen, das aus dem Text entstanden ist, den Jesus für sich gewählt hat, um seine Mission in dieser Welt zu beschreiben. Als er gesagt hat, in Nazareth, als Jesaja zitiert hat, der Geist des Herrn ruht auf mich. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, den Gefangenen, dass sie frei sind. Und diesen Dienst wollen wir bewusst weiterführen, damit Menschen eigenständig und in Eigenverantwortung durch ihr Leben gehen können. Ich bitte